Willkommen zu unserer heutigen Podcast-Folge. Wir haben ein wirklich spannendes und wichtiges Thema für euch vorbereitet, nämlich Yoga als Service. Und was bedeutet das für uns als Yogalehrerinnen? Wir werden darüber sprechen, wie wir als Yogalehrerinnen Yoga als Service betrachten können, was das in den spirituellen Traditionen bedeutet und wie wir den Servicegedanken in unseren Unterricht integrieren können. Lass uns mit der Bedeutung von Yoga als Service beginnen. Liebe Tina, was verstehst du unter Yoga als Service?
Ja, zu Beginn möchte ich erst einmal sagen, wie wichtig ich das finde, dass wir Yoga überhaupt als einen Service betrachten. Ja, als Lehrerin stellen wir uns in den Dienst des Yoga und damit auch in den Dienst der Yoga-Schüler. Es geht also nicht um uns als Person, beziehungsweise eher zweitrangig, sondern es geht darum, es als eine Ehre zu empfinden, Yoga zu unterrichten und dies mit der Intention, wirklich das Beste für die Schüler, die Schülerinnen und auch die Tradition des Yogas zu tun. Als Lehrerin nehme ich mich also etwas zurück. Wir könnten das als eine bescheidene Präsenz bezeichnen. Und anstatt meinen Verstand zu fragen, was er tun soll, befrage ich immer wieder mein Herz. Denn das Herz ist eben tief verbunden mit, ich nenne es jetzt mal, dem Spirit des Yogas. Ja, was soll durch mich zum Ausdruck kommen? Was soll gesagt oder getan werden, um wirklich das Beste und auch für den Moment das Passende zu vermitteln? Was wird die Schülerin in ihrer Erfahrung und auf ihrem spirituellen Weg voranbringen? Es geht also immer um den Schüler. Und als Lehrerin bin ich quasi ein, ja, nennen wir es mal Kanal, der die Lehren des Yogas vermittelt.
Das sehe ich auch so. Wunderschön. Für mich bedeutet Yoga als Service auch, dass wir unseren Schülern einen Raum der Heilung und des Wachstums bieten. Es geht darum, Yoga nicht nur als Beruf, sondern eben auch als Berufung zu sehen, bei der wir anderen helfen, ihre innere Ruhe und Balance zu finden. Also wir begleiten sie oder wir begleiten uns eigentlich alle gegenseitig auf unserem Weg nach Hause. Ja, dieses Zitat von Ram Dass, das begleitet mich. Ich glaube, das ist das Zitat, das mich durchs Leben begleitet. Und er sagt, we're all just walking each other home. Und ich finde das so schön passend. Ja, wir alle begleiten einfach einander zurück nach Hause. Mhm. Und auch in den spirituellen Traditionen wird der Dienst an anderen, also dieses Seva, als ein Weg zur spirituellen Weiterentwicklung gesehen. Ja, es geht darum, selbstlos zu geben und anderen zu helfen, ohne eben eine Gegenleistung zu erwarten. Wie du das auch schon so schön gesagt hast, Tina, wir nehmen uns so ein bisschen raus und halten eben den Raum für anderen. Und andere machen das ja auch mit uns. Ja, unsere Lehrer machen dann das mit uns, wenn wir dann Schüler sind und. Das finde ich wunderschön, dieses Weitergeben. Ja, lass uns überhaupt einen Moment innehalten und über die philosophischen Grundlagen des selbstlosen Dienstes sprechen. Das ist ja ein super wichtiges Konzept in diesem Zusammenhang. Lass uns über Karma-Yoga sprechen aus der Bhagavad Gita. Ja, Karma-Yoga lehrt uns, dass wir handeln sollen, ohne an den Ergebnissen unserer Handlungen anzuhaften. Es geht darum, unser Bestes zu geben und anderen zu dienen, ohne dabei an eine Gegenleistung zu denken oder Anerkennung zu erwarten. Und diese Philosophie kann uns helfen, den wahren Geist des Dienstes zu verstehen und in unser Leben zu integrieren.
Ja, super wichtig, was du sagst, ne? Weil wir lernen in unserer Kultur ja oft zu handeln, um etwas zu erreichen oder zu bekommen. Oder? Und im Yoga ist es ja eigentlich genau andersherum. Es geht um die Handlung und eben nicht um die Früchte der Handlung. So steht es, glaube ich, in der Bhagavad Gita, ne? Die Früchte des Handelns und nicht anhaften an die Früchte des Handelns. Und es gibt da auch ein ganz schönes Zitat, das mir dazu einfällt, oder eine Aussage aus der Anguttara Nikaya, das ist aus der buddhistischen Tradition. My actions are my only true belongings. I cannot escape the consequences of my actions. My actions are the ground upon which I stand. Und ich finde das so schön, weil da kommt wirklich diese Bedeutung durch. Es geht um die Art und Weise, wie wir handeln und mit welcher Intention wir handeln. Und natürlich sind wir nicht ganz frei als Yoga-Lehrerinnen, auch darüber nachzudenken, was dabei rumkommt. Also sowohl monetär oder auch, ne, als typisches Menschsein, dass man auf eine gewisse Art und Weise vielleicht gemocht werden möchte von seinen Yogaschülern. Aber ich finde es so wichtig, dass wir immer wieder diesen Schritt zurückgehen und dieses größere Bild oder diesen größeren Gedanken teilen, eben diese Idee, wie kann ich in den Dienst, den Service des Yogas treten. Ja. Ja, und das bringt uns dann auch zu der Frage, wie wir diesen Service-Gedanken eben ganz praktisch in unseren Unterricht integrieren können. Ja, also eine Möglichkeit ist es, und da haben wir uns ja auch drüber unterhalten in Vorbereitung zu heute, dass wir wirklich mit einer Ehrfurcht und einem Respekt vor der Praxis selbst unterrichten. Also wenn wir einen Respekt oder eine tiefe Wertschätzung haben, dann gehen wir anders in den Unterricht. Und das ist für uns ein so, so wichtiger Punkt. Ja, wenn ich etwas ehre und wertschätze, verhalte ich mich dementsprechend und gehe eben voller Respekt damit um. Und so ein bisschen vermissen wir das manchmal im heutigen Yoga und wie Yoga sich entwickelt hat. Ja, der Respekt, dass Yoga eine Tradition ist, die religiös, spirituell ist oder eben eine Bewusstseinspraxis. Das ist so ein bisschen, geht manchmal so ein bisschen verloren in all dem, was Yoga heutzutage sein kann.
Leider.
Und sie ist für viele Menschen eben von so großer Bedeutung, diese Tradition. Und es war eben schon lange, bevor wir geübt haben und das Yoga ja auch für uns nutzen, war es schon da. Und für die Menschen war das, ich sage das jetzt mal vereinfacht, heilig. Und daher haben wir uns Gedanken gemacht, wie wir auch wie wir die Schülerin von diesem Respekt profitieren lassen, so könnte ich es vielleicht ausdrücken. Denn wie gesagt, dadurch entsteht eine Bedeutung und eine noch größere Wertschätzung. Also es hat einen Benefit für die Schüler, wenn wir ihnen nahe bringen, mit Wertschätzung und Respekt an die Praxis heranzugehen. So kann sich eine ganz andere Tiefe entfalten und eben auch die eigene Praxis bekommt eine ganz andere Größe und Bedeutung.
Mega schön, wie du das formuliert hast. Ja, unbedingt. Und Yoga sollte ja überhaupt nicht als Konsumgut betrachtet werden. Ja, in unserer modernen Gesellschaft wird Yoga oft als Fitness oder als Entspannungstrend so ein bisschen gesehen. Und wir sollten uns da immer wieder fragen, wie können wir diesen Trends so ein bisschen entgegenwirken oder die Tradition und Essenz eben trotzdem vermitteln. Ja, also es geht darum, wie wir unseren Schülern die Tiefe und den spirituellen Hintergrund von Yoga vermitteln. Und es geht darum, den Respekt, wie du schon sagst, Hina, vor der Tradition zu bewahren und unseren Unterricht eben nicht nur als körperliches Workout, sondern als ganzheitliche Praxis zu gestalten, egal wo wir unterrichten. Ja, ich selbst habe ja auch ein paar Klassen im Fitnesscenter unterrichtet und habe mir da aber auch immer rausgenommen, dass ich ein bisschen Philosophie unterrichten darf und ein Om singen darf. Und ich glaube, die Schüler waren da auch ganz dankbar, auch wenn es ein Fitnesscenter war. Das ist schon eine Weile her.
Ja, es ist eben immer die Frage. Also ich bin da ganz bei dir. Natürlich kann man das so ein bisschen zuschneiden auf, ich nenne es jetzt mal die Zielgruppe und den Ort. Mhm. Und trotzdem sollten wir auch für uns, damit wir Lehrer auch lebendig bleiben in dieser Lehre, immer schauen, was ist denn so die Intention, dieser tiefste innere Antrieb, den wir trotzdem rüberbringen wollen? Was ist so die Magie der Praxis oder der Zauber des Yogas, den wir nach wie vor vermitteln wollen? Und dementsprechend haben wir versucht, auch so ein paar, ein bisschen praktischere Tipps zusammenzufassen, die wir euch mitgeben können, an denen wir uns vielleicht so ein bisschen durchhangeln können und orientieren können, wenn wir das Gefühl haben, es wird schwierig, wirklich diese Wertschätzung zu vermitteln. Und ein Punkt, ganz simpel und eigentlich sollte es so selbstverständlich sein, ist, dass wir natürlich darauf achten, dass unsere Handys ausgeschaltet sind während des Yoga-Unterrichtes. Mm-hmm. Ne? Also von mir als Lehrerin natürlich sowieso, aber natürlich auch für die Schüler, weil gerade in so einer Klasse, selbst wenn es nur brummt in so einer Tasche da hinten, ist es wieder so kurz dieses Rausziehen so aus dieser Tiefe und dieser Berührung. Und das ist ja sowieso die Frage, wie können wir diesen Raum schaffen, ein Raum der Ruhe, der Konzentration oder auch einen heiligen Raum. Diese Idee von Sacred Space finde ich total wichtig. Ja, also diese Raumgestaltung an sich finde ich total wichtig.
Ja, das drückt ja an sich schon Wertschätzung aus. Ja, also Ordnung, Struktur, so liebevolle Details, ohne zu überladen. Ja, ich mag das auch nicht in Studios zu praktizieren, wo man gar nicht mehr weiß, wohin mit sich. Ja. Und dazu gehört auch Sauberkeit, ganz simpel. Oder die Anordnung der Hilfsmittel, vielleicht ein Altar. Ja, für uns gehört auch dazu, dass wir uns der Bedeutung der als Dekoration genutzten Symbole bewusst sind und nochmal prüfen, ob es passend ist, diese zum Beispiel auf Toiletten oder im Schulregal zu platzieren. Ja, da machen wir uns, glaube ich, beide super viele Gedanken zu. Ja, stelle ich jetzt das auf den Boden oder genau, wie auch immer. Also der Yoga-Raum ist, wie du schon sagst, Tina, dieser Sacred Space, dieser heilige Ort, der Ort unserer Praxis, die uns heilig ist. Ja.
Da fällt mir gerade noch so ein Bild ein, als ein Gastlehrer mal in mein damaliges Studio kam und bevor er den Raum betreten hat, hat er sich quasi verneigt, ja, und die Stirn zu Boden und ist dann quasi über die Schwelle getreten in diesen heiligen Raum. Also es hat einfach eine Bedeutung, dass wir diesen Raum quasi reinhalten, so können wir es vielleicht nennen, ja, denn wenn uns etwas wirklich, wirklich etwas bedeutet, dann verhalten wir uns einfach anders. Und dieser Raum ist quasi der Ort. Du hast vorher ja auch so schön gesagt, dass wir als Lehrer Raum halten. Und der Raum hält dann wieder mit Raum, ne, für uns und diese Praxis. Und dass man einfach sagt, so, okay, der bleibt clean, ja. Dort bringen wir ganz bestimmte Dinge gar nicht rein, die wir draußen lassen wollen und die der Praxis eben auch nicht zuträglich sind, wie zum Beispiel das Handy. Das ist der Praxis einfach nicht zuträglich, Punkt.
Nein,
ja? Also nehmen wir alles in den Raum, was unserer Praxis dienlich oder förderlich ist. Und ich mag diesen Gedanken, ne? Was dient, was fördert, was unterstützt die Praxis. Ich glaube, auch das könnte so eine Orientierung für uns sein und vielleicht auch für unsere Hörerin, wenn sie darüber nachdenken, wie sie ihren Raum gestalten.
Und es geht ja auch um die Reise nach innen. Ja. Es geht gar nicht um das Außen. Das Außen ist am Ende gar nicht so wichtig, dass wir da eben das super stark dekorieren oder mit Düften füllen oder mit Lauten, mit Musik, mit was weiß ich. Ja, es geht ja darum, eben aus diesem Außen so ein bisschen wegzukommen.
Ja, vor allem dann sprechen wir mal darüber, dass wir die Sinne nach innen zurückziehen. Das geht nicht, wenn dann noch ein Handy brummt, ja, dann wird der Sinn sofort wieder nach außen gezerrt.
Eben, genau.
Gut. Genau. Und dann haben wir uns, oder ganz offensichtlich auch, ne, könnte ein respektvoller Umgang auch ausgedrückt werden, wirklich durch diese Pünktlichkeit. Und ich als Lehrerin nehme mir einfach vor, ich fange pünktlich an, ich höre pünktlich auf. Das ist mir total wichtig, da arbeite ich dran, egal ob ich in einem wirklich analogen oder in einem digitalen Raum unterrichte. Ich finde das einfach wichtig, das gibt dem Ganzen Momentum, das gibt dem Ganzen einen Rahmen und ich respektiere ja auch dadurch die Zeit der Menschen, die sie sich nehmen für die Praxis und finde es immer sehr interessant, wie unterschiedlich Studios auch damit umgehen, wenn Menschen zu spät kommen. Ich weiß nicht, Lea, wie du das in deinem Studio damals gemacht hast. Wir hatten halt so eine Politik, dass wir sagen, okay, nach dem Ohm, dieser kurze Moment, da könnte noch jemand schnell reinflutschen.
Ach, spannend. Ja. Ja.
Aber das halt nicht in der Zentrierung so gestört wird, zum Beispiel. Mhm. Ne? Weil klar, wir kennen das mal, da fällt eine S-Bahn aus oder natürlich kann man mal zu spät kommen und es ist schade, Leute auszugrenzen. Aber ich finde, es gibt halt doch immer diesen Moment der Unruhe, ne? Wenn jemand noch später reinkommt.
Ja, absolut. Und auch für den Praktizierenden selbst, der verpasst ja eigentlich den Spirit der Klasse, ja, wenn man das Herzthema verpasst, wenn man die Zentrierung verpasst, dann ist man mit einem ganz anderen Gefühl oder einer ganz anderen Präsenz überhaupt in der Klasse. Dann wird es vielleicht eben eher zu etwas Physischem, statt dass man wirklich mit all seinem Sein in der Praxis drinnen ist. Ja, Pünktlichkeit ist super wichtig. Nicht immer einfach.
Ja, ja, genau.
Mhm. Ja. Mhm. Ja, und ich glaube, es geht, du machst das immer super toll, Tina, auch darum, dass wir in unseren Klassen auch unsere eigenen Lehrer honorieren. Ja, dass wir ganz transparent mit Quellen umgehen, also auch mal Namen nennen. Hey, das hat der oder die mal gesagt oder das habe ich da gelesen. Oder dass man nicht alles einfach so sich mit fremden Federn schmückt, wie man so schön sagt, sondern das offen mitteilt. Ja, also wir können hier und da auch einen geschichtlichen Hintergrund fallen lassen und. Mhm. Dass das eben wichtig ist, dass das so ein ganzheitliches, wie soll ich sagen, Konstrukt ist. Eben nicht alles ist einfach meins und mein Ego gibt alles wieder, oder? Sondern hey, ich bin auch Schülerin und ich bekomme das auch alles mit.
Ich finde, das gibt auch den Schülerinnen nochmal so ein anderes Gefühl dafür, wie groß und umfangreich oder umfassend diese Praxis und Tradition auch ist. Ne? Also wenn wir auch sagen, das kommt aus der Upanishad oder das kommt aus den Yoga Sutras oder das kommt aus der Bhagavad Gita, dann bekommt das alles nochmal so einen anderen Rahmen und eine andere Größe. Und damit geht es mir nicht darum, dass ich sage, oh, ich habe die Bhagavad Gita gelesen, ja, und damit pausen möchte, sondern eher, dass man das in so einen Bezug oder so einen Kontext bringt, ja, und wie du halt sagst, das ist nicht, wir haben das nicht erfunden, keine Yogalehrerin hat irgendwas im Yoga erfunden, sind wir mal ehrlich, ja, sondern wir geben es halt vielleicht auf individuelle Art und Weise weiter, aber wir haben halt unsere Finger und Fußspitzen und Herzen ganz tief in diesen Wurzeln des Yogas und aus dieser Quelle schöpfen wir die ganze Zeit und ich finde das wahnsinnig wichtig, dass man das betont und honoriert und mir tut es auch gut. Also ich merke, es gibt mir auch selber ein Gefühl von, ja, so einer Offenheit im Herzen und nochmal einer anderen Bedeutung, wenn ich mich dann quasi innerlich in dem Moment auch vor diesen Lehrern verneige, von denen ich gelernt habe, wenn ich selber nochmal in diese Wertschätzung hineingehe. Und ich finde, dadurch können wir ja auch, es hört sich immer so ein bisschen komisch an, Vorbild zu sein, ne? Aber dadurch können wir ja auch so ein bisschen zum Ausdruck bringen, wie die Tradition eben immer weiter und weiter gegeben wurde. Weil sie fing ja an mit einer oralen, einer mündlichen Überlieferung.
Das stimmt.
Und hätten die Schüler damals nicht so respektvoll und nah bei ihrem Lehrer gesessen, wären wir jetzt nicht da, wo wir jetzt sind, oder? Denke ich.
Ja, das stimmt.
Aber vielleicht ist das auch ein bisschen zu einfach gedacht, aber.
Ja. Nein, gar nicht. Ist ja auch dieser coole Aspekt, ja, es verbindet auch. Mhm. Schön. Mega schön.
Genau, und vielleicht bringt uns das auch noch zu einem unserer weiteren Punkte, dass die Teilnehmerinnen, die Schülerinnen schon sehr stark spüren, wie wir eben dem Yoga gegenüberstehen, ja, was es für uns bedeutet. Also dieser Aspekt wirklich, dass wir als Lehrerinnen diese Tradition auch versuchen zu verkörpern, ja, dieses Embodiment. Mhm. Und ich versuche immer mit einer bestimmten Einstellung oder Intention oder nennen wir es mal in einem bestimmten Zustand in den Unterricht zu gehen. Ja?
Ja,
und bei dir beobachte ich das ja auch, dass du dich immer in eine, ja, in diesem, weiß gar nicht, in diesem Yoga bewegst quasi. Ja, also wir sind ja eh immer nur gemeinsam voll im Yoga-Thema drin, aber ich finde immer, dass es bei dir sehr spürbar ist, dass du das halt bist und dass du das zum Ausdruck bringst. Und ich glaube, das ist auch etwas, wie wir unsere Schülerinnen inspirieren können und diese Tradition vermitteln können.
Dito. Ja, was meinst du, Tina? Hast du eine persönliche Erfahrung, die du teilen möchtest, wie du Yoga als Service erlebt hast, wenn wir zu unserem eigentlichen Thema zurückkommen,
ja,
diesen Yoga als Service?
Ja, also für mich ist, glaube ich, dieser Begriff der Verbindung ein Schlüssel. Ja, also täglich zu versuchen, in diese Verbindung mit dieser Essenz zu finden. Und das ist ja immer schwierig in Worte zu fassen, ne? Weil für jeden bedeutet das ein bisschen was anderes. Aber wir können es halt das Herz oder Hridaya nennen, die wahre Natur unseres Seins. Oder vielleicht mag die ein oder andere sich mit einer Gottheit verbinden. Für mich ist es manchmal auch einfach diese Energie Shakti, wo ich sage, wenn ich mich in diesen Strom von Shakti hineinstelle, in diese, ja, also Sally Kempton hat es auch immer so schön gesagt, dass man so seine Segel, dass man sich so ausrichtet, dass eben dieser, ich hatte das glaube ich schon mal erwähnt, dieser Strom, diese Kraft von Shakti quasi in diese Segel bläst, ja, dann werde ich getragen aus dieser Verbindung heraus oder dann handle ich einfach auch aus diesem, ja, dieser größeren Kraft heraus. Vielleicht wäre das ein Begriff dafür. Also ich versuche wirklich immer, mich mit etwas Größerem oder Höherem zu verbinden, um aus dieser Verbindung heraus zu agieren. Und das hilft mir, mehr Sicherheit darin zu bekommen, wirklich in dieser Intention des Yogas zu handeln. Also nicht nur in dem, was will ich jetzt, ja, individuell, sondern was möchte das Yoga, das Universum, was auch immer, durch mich durch zum Ausdruck bringen. Also sich in den Dienst zu stellen, bedeutet für mich, dass ich mich, wie ich vorher schon gesagt habe, zurücknehme und sage, was möchte durch mich durch agieren? Ja, was möchte durch mich durch fließen? Und wie kann ich quasi mich so führen lassen, dass ich den Menschen, die Yoga praktizieren und der Tradition selber diene. Ich weiß nicht, ob das deutlich war, was ich jetzt rüberbringen wollte.
Wunderschön, ich sehe das ganz ähnlich. Es ist, als wären wir eben dieses Medium. Du hast vorhin ein anderes Wort
gesagt. Kanal, hatte ich gesagt.
Das ist ein Kanal, genau. Als wären wir so ein bisschen in dem Moment wie die Brücke zwischen diesem Hören oder ein Übersetzer auch für unsere Schüler in dem Moment vielleicht so ein bisschen, also Übersetzer, das klingt so.
Nee, ich finde das schon ein ganz guter Begriff. Also Brücke oder Übersetzer, es geht darum, ne, dass man irgendwie ein Bindeglied kreiert.
Ja, genau. Ja. Also ich sehe das ganz, ganz ähnlich wie du. Und ich denke, es ist auch wichtig, dass wir uns immer wieder daran erinnern, warum wir Yoga unterrichten und wie wir eben durch unseren Service einen Unterschied machen können, auch im Leben unserer Schüler oder allgemein in der Welt.
Ja. Ja, also der Service-Gedanke ist einfach nicht sehr populär. Ne? Also es geht immer um die Selbstoptimierung, um dieses, wie kann ich noch mehr für mich herausholen? Und Yoga in seiner Essenz ist einfach das auf gar keinen Fall, ja, sondern möchte sich immer eben in den Dienst der Menschheit stellen und in den Dienst des anderen. Und ich glaube, vielleicht muss man die Erfahrung erstmal gemacht haben, was das für einen selber auch bedeutet und welche Fülle darin liegt. Vielleicht muss man es erst ein paar Mal gemacht haben und dann zu merken, dass sich dadurch auch ein innerer Reichtum offenbart. Ja, es ist nicht, dass wir uns selbst aufgeben. Das ist es ja nicht. Ja, sondern wir geben uns.
Wir verbinden uns.
Ja, genau. Und wir geben uns einer Sache hin, sozusagen. Ja. Mhm. Also ich würde wirklich jeden da draußen auffordern, das mal auszuprobieren, sich zu fragen, wie kann ich eben dienen, wie kann ich in diesen Service treten. Ja.
Schön. Schöner Abschluss, oder?
Ja.
Wir hoffen, du als Zuhörerin hast einige wertvolle Impulse mitgenommen und fühlst dich hoffentlich auch inspiriert, eben Yoga als Service in deine eigene Praxis und in deinen Unterricht zu integrieren. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, hinterlasse uns super gerne eine Bewertung oder teile die Folge mit deinen Freunden, mit deinen Kolleginnen oder du findest uns auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Du hast uns ja auch hier heute gefunden.
Danke, dass du eingeschaltet hast. Wir freuen uns auf die nächste Folge mit dir und bis dahin bleib achtsam, sei gut zu dir und bleib im Service des Yoga.